aber wir halten es nicht, warum auch immer. Weil wir vielleicht den Mund zu voll genommen haben, weil wir es vergessen haben, weil anderes wichtiger geworden ist. Wie wäre es, wenn das bei Gott auch so wäre? Wenn er gestern gesagt hat, ich will die Welt retten und heute sagt er, das ist mir doch zu anstrengend. Oder wenn Gott irgendwann einmal sagen müsste, ihr Lieben, ich habe den Mund zu voll genommen. So viel Macht habe ich jetzt doch nicht. Oder wenn Gott irgendwann sagen würde, ach stimmt, vor 500 Jahren habe ich das versprochen, aber Leute, 500 Jahre, da kann man auch was vergessen dabei. Wenn Gott ein wankelmütiger Gott wäre, ich könnte meinen Beruf an den Nagel hängen, das würde keinen Sinn machen und ihr bräuchtet auch keinen Gottesdienst mehr besuchen. Die Sache mit dem Glauben hätte sich dann erledigt. Gott aber ist anders. Das beschreibt sein Wort. Und dazu wollen wir heute einen Bibeltext miteinander ansehen. Micha Kapitel 5. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sein, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten dagegen aufstellen. Sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns vor Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Ein erster Gedanke. Total verlässlich. Micha wirkte in der Zeit 735 bis 700 vor Christus. Also 700 Jahre, bevor diese Sache in Bethlehem dann losgehen sollte. Zu dieser Zeit sagt er, in Bethlehem, übersetzt Brothaus, in diesem einfachen Ort, wird dieser Messias zur Welt kommen. Bethlehem, 10 Kilometer von Jerusalem entfernt, war volle Provinz. Viehhirten lebten da, Ackerbauern. Das war nichts Besonderes. Warum sollte der Messias, auf den sie immer warten, dort zur Welt kommen? Aber Bibelleser wissen mehr. Bethlehem, ah, da war doch was. David, der große König. Der wurde da geboren. Danach wurden die Könige eigentlich immer in Jerusalem geboren. Natürlich, das war die Hauptstadt, aber David, der große König, der wurde dort geboren. Und diesem David hatte Gott einen Nachfolger versprochen. Einen, der sein wird wie David. Das Volk Israel wartete immer darauf, wann kommt dieser verheißene Nachkomme. Und bei jedem König, der neu geboren wurde, war die Frage, ist er es? Und immer wieder wurde klar, nein, er ist es nicht. Hier in Micha 5 wird es jetzt noch etwas genauer. Dieser König, dieser besonders gesalbte Christus, Messias, wird also in Bethlehem geboren. 700 Jahre später. Der XXX-te Nachfahre von diesem David heißt Josef. Einer der Nachfahren. Nur dummerweise wohnt er nicht in Judäa. Er wohnt in Galiläa. Er wohnt in Nazareth. Das sind 160 Kilometer Entfernung. Welchen Grund sollte Josef haben, von Nazareth nach Bethlehem zu gehen? Noch dazu, wo er eine schwangere Frau hatte. Irgendwie erscheint es so, als würde die Sache ein bisschen schief gehen. Ein kleiner Fehler. hat Gott sich vielleicht ein bisschen verkalkuliert. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, bei 700 Jahren, 160 Kilometer, das fällt nicht ins Gewicht, oder? Wer von euch traut sich zu sagen, wo einer seiner Nachkommen in 700 Jahren geboren wird? Ich wette mit euch, ihr liegt mehr als 160 Kilometer daneben. Gut, wir können diese Wette nicht nachprüfen. Aber wir sollten das eigentlich dem Wort Gottes schon zubilligen. Ein kleiner Fehler, das darf sein. Nazareth ist aber nicht Bethlehem. Das müssen wir dann doch zugeben. Aber wisst ihr, es gilt eben doch. Der römische Kaiser hat zu dieser Zeit eine seltsame Idee. So frei nach dem Motto von Monopoly, alle zurück auf Los, sagt er, ich möchte eine Volkszählung machen. Und warum auch immer, jeder soll dazu zurück an den Ort, aus dem seine Sippe herkommt. Und so macht sich das ganze Volk auf. Es ist ein Riesendurcheinander. Jeder muss zu seinem Ort zurück und dabei ist auch jener Josef mit seiner Verlobten unterwegs. Von Nazareth nach Bethlehem. Ob ihnen bei der Wanderung bewusst war, warum sie unterwegs sind? Dass es darum geht, dass Gott zu seinem Wort steht, dass seine Verheißung in Erfüllung geht? Was wir daraus lernen können, ist, Gottes Zusagen sind 100% verlässlich. Weil Gott nicht lügt. Weil Gott zu seinem Wort steht. Weil Gott die Macht hat. Wenn Gott sagt, so wird es sein, dann ist es so. Micha kündigt das an. Und 700 Jahre später heißt es dann, da machte sich auf auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht David war. Das ist Gott. Das begeistert mich. Ein zweites, nicht immer zu verstehen. Micha bekommt von Gott diese Prophezeiung in Bethlehem. Und so war es dann. In Bethlehem wird Jesus geboren. So klar. Aber so klar ist das mit Gottes Wort eben nicht immer. Schauen wir uns noch einmal an, was hier in Vers 4 und 5 steht. Und er wird der Friede sein, wenn Assur war immer in Feindschaft zu Israel gestanden. Wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten dagegen aufstellen. Sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiten und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und unsere Grenzen einbrechen wird. Das ist eine der Verheißungen, die sich auf den Messias bezieht. Es gibt noch ähnliche Verheißungen im Alten Testament. Was würdest du erwarten, wenn das beschrieben wird vom Messias? Ich kann das verstehen, dass die Jünger erwarteten, es kommt ein starker Herrscher. Einer, der das Reich Israel wieder groß und stark macht, der sie befreit von den Römern, die über 50% der Einnahmen für sich veranschlagten. Von dieser Weltmacht, die Israel klein gehalten haben. Ich finde das völlig nachvollziehbar, dass die Jünger erwarteten, jetzt geht es los. Und ich kann mir vorstellen, wie ein Petrus sich das überlegt hat, wie wird es sein, wenn er Außenminister wird und Johannes sich überlegt hat, er wird dann irgendwann Innenminister sein. Natürlich, so wird es sein. Sie werden beteiligt sein an dieser großen Herrschaft. Verständlich, dass die Jünger diese Frage immer wieder hatten, nachzulesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 1,6, wo sie nach der Auferstehung noch einmal kommen und sagen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Anders ausgedrückt, wann geht es endlich los? Aber was ist dagegen gekommen? gekommen ist das, als er gemartert war, litt er doch willig. Und er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ja, auch das ist eine Verheißung. Auch das bezieht sich auf den Messias. Diese Art Verheißung konnten die Jünger schwerer verstehen. Wollten sie vielleicht auch nicht hören. Und doch blieb immer diese Frage, aber was ist denn mit dem Reich? Was ist denn mit der Durchsetzung der Macht Gottes für Israel? Selbst nach der Auferstehung fragen die Jünger das immer noch. Da heißt es in Matthäus 28, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Selbst nach der Auferstehung, nach diesem unglaublichen Wunder, stehen sie da und sagen, was ist denn jetzt los? Ist es das? Und Jesus, der Messias, gibt die Antwort. Eine sehr klare Antwort. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist die klare Antwort. Ja, ihr Jünger, so ist es. Ich bin dieser verheißene Messias. Ich habe diese Macht, 100% Macht. Niemand anders auf dieser Welt hat auch nur ein Promille Macht. Ich habe alle Macht. Im Himmel und auf Erden. Und so zieht die erste Gemeinde dann los und erlebt auch, wie diese Macht sich ausbreitet. Petrus und Johannes, als sie in den Tempel gehen und der Gelähmte da sitzt und sie ihm einfach sagen, steh auf. Und er nimmt seine Matte und steht auf und geht. Wow, Jesus hat alle Macht. Und dann werden sie eingesperrt. Und die Türen öffnen sich und sie können einfach aus dem Gefängnis herausgehen. Solche und andere Wunder erlebte die erste Gemeinde. Jesus hat alle Macht. Wow, jetzt ging es los. Aber dann erlebten sie auch das andere. Jakobus wurde nicht befreit, sondern getötet. Stephanus konnte nicht einfach nur davonlaufen. Er wurde gesteinigt. Die Gemeinde in Jerusalem wurde verfolgt. Sie mussten fliehen. Auch das erlebten sie. Ich glaube, wir sollten daraus lernen. Das eine ist, ja, Gott kommt zu seinem Ziel. Das stimmt, aber das andere ist, dieser Weg ist für uns oft schwer zu verstehen. Und wir müssen vorsichtig sein, die Prophezeiungen Gottes sofort auf unser Leben anzuwenden. Das ist es doch, ihr Lieben, was wir auch erleben. Da ist einer krank. Er glaubt aber daran, dass Gott ihn heilen kann. Gott ist sein Arzt, so bekennt er es. Und dann tut er genau das, was das Neue Testament, was Jakobus sagt, er lässt die Ältesten rufen, sie beten für ihn. Und er hat diese Gewissheit, ja, es wird besser werden, so steht es ja da. Und dann erlebt das mancher, dass er wieder gesund wird, dass Gott körperlich eingreift. Ja, das erleben wir. Und wir erleben das andere. Wir erleben, dass Gott nicht so eingreift, wie wir uns das wünschen. Dass die Krankheit bleibt. Und so erleben wir das in vieler Richtung. Da ist ein Ehepaar, das betet, unser tägliches Brot, das gib uns. Und sie vertrauen darauf, dass Gott ihr Versorger ist. Und in diesem Vertrauen geben sie gerne auch Geld ab, obwohl sie nicht viel haben. Und dann verliert die Frau ihre Arbeit. Was ist das mit der Macht Gottes? Da ist ein junger Mann, er hat so gelernt auf die Prüfung. Einmal ist er schon durchgerastelt, er kann sie noch ein zweites Mal schreiben. Wenn er es dann nicht schafft, ist das ganze Studium umsonst. Er lernt, er tut seinen Teil und er betet und er glaubt, dass Gott es tun kann. Und dann schreibt er ein zweites Mal die Prüfung und fällt ein zweites Mal durch. Was ist das mit der Macht Gottes? Es gibt in der Bibel sehr viele Zusagen. Es sind wohl um die 365, für jeden Tag eine. Und ja, Gott will das Beste für dein Leben, ohne Frage. Und trotzdem lässt er Dinge zu, die wir oft nicht verstehen. Ich glaube, wir brauchen genau das. Wir brauchen den Mut, das offen zu lassen, wie Gott eingreift. Ein drittes. Und sie werden sicher wohnen. Da heißt es in Micha in Vers 3, er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen. Das ist zunächst eine Zusage für Israel, dann ist es eine Zusage für die Gemeinde, aber ganz sicherlich auch für jeden Einzelnen von euch. Gott möchte, dass wir sicher wohnen, dass wir im Frieden wohnen. Dieser Friede wird auf dem Hintergrund eines Hirten beschrieben. Und das erinnert uns natürlich an den großen Hirtenpsalm, Psalm 23. Dort wird das sehr eindrücklich beschrieben. Da heißt es, dass Gott uns den Tisch deckt. Aber dann steht da im Angesicht der Feinde. Stell dir das so vor. Du kommst in einen Raum mit einem total reich gedeckten Tisch. Du hast richtig Lust, dich hinzusetzen und dir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wunderbar. Gleich geht es los. Die erlesensten Speisen. Und dann schaust du so durch den Raum und siehst, da hinten sitzt einer, der hat die Arme verschränkt. Er schaut dich an mit einem fiesen, gemeinen Grinsen. Das ist nicht irgendein böser Mensch. Das ist ein echter Feind. Ist, oder? Der Herr der Welt, der alle Macht hat, sitzt am Tisch. Er schaut mich freundlich an, nickt mir zu. Und dann weiß ich, alles okay. Versteht ihr? Darum geht es. Wenn Gott uns den Tisch deckt, dann heißt es, er ist der Gastgeber. Er ist da. Das ist das Bild des guten Hirten. Wenn der gute Hirte da ist, ist alles okay. Vielleicht kennt ihr dieses Bild von Schafen irgendwo draußen auf der Weide. Schafe sind immer gefährdet. Aber wenn der Hirte da ist und wenn er am Abend so außenrum das Gelass aufstellt, das sind diese Holzzäune, dann legen sich die Schafe ganz gemütlich hin, obwohl es da draußen Wölfe gibt. Sie wissen, der Hirte ist doch da und er hat das Gelass aufgestellt. Alles in Ordnung. Übrigens von diesem Wort Gelass kommt das gute deutsche Wort Gelassenheit. Wenn der Hirte da ist, dann kannst du gelassen sein. Bei aller Bedrohung dieser Welt. Ich finde, das ist eine riesige Zusage. In einer Welt, in der es für jeden von uns viel Bedrohung gibt. Wenn der Hirte da ist, kannst du gelassen sein. Ein vierter und letzter Gedanke. Gott kommt an sein Ziel. Dieses Friedensreich, von dem Micha hier spricht, das ist also zum Teil schon gekommen. Jesus hat schon alle Macht. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, es ist noch nicht im Letzten da. Es ist noch so, wie Jesus sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ja, das hören wir auch in unserer Zeit. Das ist noch immer so. Wir leben noch immer in einer Zwischenzeit. Ein Teil hat sich schon erfüllt. Jesus hat schon alle Macht. Aber es gibt auch noch das andere. Es gibt auch noch diese Bedrohung. Das ist eine Spannung. Und wir müssen es aushalten, in dieser Spannung zu leben. Die Erfüllung wird kommen. ganz gewiss. Das übrigens heißt Advent. Die Erfüllung wird kommen. Jesus wird wiederkommen. Genauso, wie wir das in Micha gelesen haben. Er wird in Bethlehem geboren und 700 Jahre später ist es genauso. In Bethlehem wird er geboren. Genauso dürfen wir uns darauf verlassen. Ja, dieses Friedensreich wird kommen. Genauso, wie es uns am Ende im Wort Gottes in der Offenbarung Kapitel 21 beschrieben wird. Ich möchte euch am Ende diese Worte lesen, die uns beschreiben, worauf wir zugehen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist Advent. Mit diesem Ausblick dürfen wir leben, mit dieser Vision, mit dieser sicheren Zusage, das wird kommen, ganz gewiss. Bis dahin leben wir aber in einer Zwischenzeit, in einer Spannung. Die können wir aushalten, weil er jetzt schon alle Macht hat. Und weil dieser Herr, der alle Macht hat, mit dir gehen will. Amen.